Letzten Sonntag wurde von der Julia Meyer, die moderiert hat, angekündigt, dass ich heute etwas von Indien mitbringen würde, da ich eine Studienreise gemacht habe in Gemeinden in Indien. Und ich habe tatsächlich einiges mitgebracht. Und das Erste, das ich mitgebracht habe, ist Chema Sikhi. Chema Sikhi. Chema Sikhi. Chema Sikhi. So war die Begrüßung unter Brüdern und Schwestern in Indien. Johannes muss mal herkommen, damit ich das demonstrieren kann. Er mag solche Übungen, ich weiß das. Und er darf über seine Persönlichkeit hinauswachsen. Chema Sikhi.
Chema Sikhi.
Chema Sikhi. Und dann die Hände so. Jawohl, du auch. Chema Sikhi. Also danke,
keine,
Johannes.
Keine Umarmung.
Nein, keine Umarmung. Das war der Gruß, Chema Sikhi. Und wenn man nach vorne gegangen ist, bei einer großen Versammlung, und das erste war Chema Sikhi. Und die Versammlung hat gebrüllt, Chema Sikhi. Jo. Chema Sikhi. Jawohl. Und Chema Sikhi heißt nichts anderes als gepriesen sei Gott oder gepriesen sei der Messias, gelobt sei der Messias. Und ich habe das so wohltuend empfunden. Man kommt irgendwo hin und man sagt nicht, wie geht's dir und geht's dir gut und fühlt euch wohl im Gottesdienst und ich hoffe, die Stühle sind weich und ich hoffe, das Schlagzeug ist nicht zu laut und ich hoffe, das Schlagzeug ist für einige laut genug und all die Dinge, die wir so in uns herum bewegen und hoffentlich war der Kaffee heiß, sondern der erste Blick war auf Gott. Chema Sikhi, Chema Sikhi, gelobt sei Gott, so begrüßt man sich. Chema Sikhi, gelobt sei Gott. Ehre für Gott. So, jetzt haben wir uns Gott zugewendet und jetzt wenden wir uns dem Menschen zu. Neid, ein tödliches Gift und gewagte Schritte in die Freiheit. Neid. Wir wenden uns später wieder Gott zu, keine Angst. Aber jetzt wenden wir uns mal als erstes dem Menschen zu. Und zwar Neid. Wenn man von Geld spricht, so habe ich mir sagen lassen, muss man auch von Neid sprechen. Denn Neid und Menschen und Geld gehört wohl irgendwie zusammen. Wenn wir Neid in der Bibel anschauen, dann ist es ein großes Thema. Und wenn wir es in der Welt anschauen, ein Riesenthema. Und nicht nur im Zusammenhang mit Geld, sondern insgesamt. So wird diese Predigt nicht nur aufs Geld fokussiert sein, sondern allgemein weiter gefasst sein. Das erste Ereignis nach der Vertreibung aus dem Paradies war, dass Adam und Eva miteinander geschlafen haben und ein Kind gezeugt haben. Das ist das erste Ereignis. Zuerst die wunderbare Schöpfung, alles von Gott gut gedacht, wunderbar gedacht. Und siehe, es war alles sehr gut, sehr gut. So war es von Gott gedacht. Und wir wissen, der Mensch hat Gott den Rücken zugekehrt. Und es ist wichtig, wenn wir von Neid reden, und er wurde aus dem Garten vertrieben, dann wurden Kinder gezeugt und das erste Ereignis mit Neid finden wir schon in Genesis 4. Genesis 3 ist die Vertreibung, Genesis 1, 2 die Schöpfung, Genesis 3 die Vertreibung, Genesis 4 die erste Neidattacke, könnte man sagen. Das erste Ereignis nach der Vertreibung, Kain erschlägt seinen Bruder Abel aus Neid. Aus purem Neid. Denn Gott hat das Opfer von Abel freundlicher angeschaut als das von Kain. Und das hat in ihm so einen Zorn und so eine Eifersucht entbrennen lassen, dass er seinen Bruder erschlagen hat. Also Neid ist ein Riesenthema. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter und wir lesen in Genesis 26, in jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig so dass er bald ein sehr reicher Mann war. Er besaß große Ziegen, Schaf- und Rinderherden sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Und darum beneideten ihn die Philister, das Nachbarvolk. Der war gesegnet. Seine Herden wurden immer größer. Er wurde immer wohlhabender. Er wurde immer reicher. Hat immer mehr Geld und mehr Besitz. Und das Ergebnis ist, die Nachbarvölker beneiden ihn. Und was tun sie? Etwas völlig Bescheuertes. Kaum zu glauben, sie schütteten alle Brunnen, die Abrahams Knechte einmal gegraben hatten, mit Erde zu. Der ist wohlhabend, hat große Herden. Seinen Leuten geht's gut. Und das Nachbarvolk weiß nichts Besseres, als die Brunnen zuzuschütten, dass seine Herden nicht mehr mit Wasser versorgt sind. Doch irgendwie, wenn man es so liest, bescheuert. Ich finde es bescheuert. Jetzt hat der Nachbar von mir endlich seine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, endlich seinen Mercedes gekauft. Und jetzt gehe ich hin und schneide ihm die Reifen auf und zünde ihm das Auto an. So ungefähr ist das. Neid, Neid, Neid. Es gibt eine Geschichte aus der jüdischen Tradition. In der jüdischen Tradition gibt es ja tolle Geschichten. Da waren zwei Kaufleute in derselben Straße, haben sie ihr Geschäft gehabt. Und die haben sich immer neidvoll beäugt. Hat der jetzt mehr Kunden gehabt heute als ich? Sind die größeren Einkaufstaschen hinausgetragen worden? Die haben sich immer beneidet und neidisch angeschaut. Und eines Tages kommt ein Engel zu den Zweien und sagt, ihr habt einen Wunsch frei. Einen Wunsch. Aber ihr müsst wissen, das, was ihr euch wünscht, also dir selber, der andere wird das Doppelte bekommen. Also ich wünsche mir 1 Million Euro, der Johannes bekommt 2. Und so sitzen sie sich gegenüber 2 Stunden und stieren sich nur an und überlegen und überlegen. Und jeder denkt, wenn ich mir jetzt wünsche, dass mein Ladengeschäft 5-mal so groß ist, wird das meines Kontrahenten 10-mal so groß. Und wenn ich mir wünsche, dass 1.000 Leute bei mir einkaufen, kaufen bei dem 2.000 ein. Unvorstellbar. Und dann nach 2 Stunden sagt einer, ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass ich auf einem Auge blind werde. Ist Neid. Und der andere sieht gar nichts mehr. So bescheuert ist Neid. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind, wie furchtbar Neid ist und die Auswirkungen auf ganze Nationen, auf Familien, auf Ehen, auf Gemeinden, auf alles. Wir lesen weiter, auch eine Geschichte, die sich heute natürlich ein bisschen anders abspielen könnte, Genesis 37, Josef war ja der jüngste Sohn der ganzen Familie und er war doch wesentlich jünger als der zweitjüngste und sein Vater war so froh, sein alter Vater, dass er noch irgend so einen jungen Knaben hat. Und der Josef, den hat er besonders gemocht. Und dann lesen wir, dass die Brüder von Josef neidisch waren oder eifersüchtig auf Josef. Das wird oft synonym verwandt. Neid und Eifersucht, die sind sehr eng verwandt. Und sie waren neidisch auf Josef und sie haben ihm nicht gegönnt, dass er der Liebling ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn als Sklaven verkauft. Krass. Sie haben sich nicht mit ihm gefreut, sondern aus Neid und Missgunst haben sie ihn verkauft. Psalm, Gebet. Dort betet David, ich aber wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ich bin neidisch auf die, die nicht gläubig sind und denen so gut geht. Und da wäre ich fast gestrauchelt, hätte mich Gott abgewandt, hätte ihm den Rücken zugewandt und wäre einfach davongelaufen. Jetzt geht es diesem ungläubigen Nachbarn tatsächlich so gut, besser als mir. Das finde ich so bescheuert. Ich bin neidisch und eifersüchtig. Und das Ergebnis wäre, dass ich mich von Gott abwende. Denn Gott ist ja mein Wunscherfüller. Der muss tun, was ich will. Neid. Neid und Eifersucht, eine ganz trostlose Geschichte. In den Sprüchen in der Weisheitsliteratur weiter lesen wir, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Neid oder Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Ein schönes, ekliges Bild. Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Martina schüttelt schon. Wer schon mal so einen Eiterherd irgendwo hatte, der dann aufgeht und die gelbe, eklige, kebelige Brühe rausläuft. Zum Erbrechen. So ist Neid. Modernere Übersetzungen übersetzen dann eben wie ein Krebsgeschwür. Wie ein Krebsgeschwür. Und das Paradoxe und Verrückte ist, das Glück des anderen, ist das Unglück des Neiders. Die Wurzel meines Unglücklichseins ist das Glücklichsein meines Nachbarn. Die Wurzel meines Unglücklichseins, dass ich das Abi nur mit 2,4 geschafft habe, ist, dass meine Nicht-Freundin, meine Feindin das Abi mit 1,2 geschafft hat. Das ist mein Unglück, dass der andere glücklich ist. Es ist wichtig, dass wir merken, wie bescheuert wir sind. Ich sag's mal so. Ich bin. Neid ist übrigens, man sagt so, eine Kleinstadtsünde. Kleinstadtsünde meint, ich beneide nicht Bill Gates. Den beneide ich nicht. Der ist zu weit weg. Johannes beneidet nicht die größte Orgelbaufirma in den USA, die ist zu weit weg. Kleinstadtsünde meint, wir beneiden den, der ganz in unserer Nähe ist. Ich beneide den Pastor der Gemeinde, in der vielleicht mehr Gottesdienstbesucher sind als hier. Den beneide ich. Bill Heibels ist weit weg. Aber den in der Nachbargemeinde. Unsere Musiker beneiden nicht John Bon Jovi oder sonst jemand. Die beneiden vielleicht den, der am Sonntag rennen 5 vor, 2 zur Hadassah, 3 zur Martina und sagen, Martina, es war so gut, dass du gesungen hast und wie du gesungen hast. 2-3, Kleinstadtsünde. Das ist das, was uns neidisch macht. Stehe ich doch neben jemandem? Und dann sagt der eine zu dem, der neben mir steht, du hast aber ein tolles Hemd. Zu mir sagt er nichts. Blöd. Der freut sich und ich bin unglücklich. Neid ist eine Kleinstadtsünde. In den Vorgärten und in unseren Köpfen. Eckhard von Hirschhausen hat es mal so gesagt, nicht im Hinblick auf Neid, aber das passt sehr gut. Er hat einmal gesagt, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das uns nicht gehört, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das uns nicht gehört, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen, die wir beneiden. Echt bescheuert, ich sage es mal so deutlich. Nehmt mir es nicht krumm, wenn ich diesen Ausdruck gebrauche, aber ich habe gedacht, das ist wirklich bescheuert. Wenn wir uns nur mal das bewusst machen, das Gesellschaft. Echt krass. Die Farbe für Neid ist gelb. So gelb-grün, so kebelig. Wie Eiter. Wie Galle. Unmöglich. Und in der Kunst gibt es so, um 1300 wurde so eine Fresko geschaffen und die stellt den Neid dar. Ihr seht das Bild? Aus dem Mund kommt eine Schlange und die beißt der Person direkt ins Auge. Das ist Neid. Es kommt etwas aus unserem Mund, das uns selber zerstört. Wir zerstören uns selber. Ein krasses Bild. Und tatsächlich im hebräischen Denken und in den hebräischen Begriffen hängt das Wort Neid mit Sehen, mit dem Auge zusammen. Da gibt es eine Querverbindung. Und das lesen wir in 1. Samuel 18, dort heißt es, von da an blickte Saul mit Argwohn, mit einem neidischen Auge auf David. Denn das war genau die Kleinstadtsünde. David hat dem Volk gedient und er war ein erfolgreicher Kriegsmann damals und er hat gekämpft und gesiegt und er kam zurück und die Leute haben gesungen und gejodelt und gejault und sich gefreut. David kommt, unser Held, unser Held. Und der Saul, der war König, statt zu sagen, Halleluja David, ich tanze mit dir, hat er ihn beneidet mit Argwohn. Mit Argwohn auf ihn geschaut. Krass. Kleinstadtsünde. Und ist zerstört. Ich finde dieses krasse Bild hier sehr, sehr treffend. Neid ist übrigens in der Lehre der römisch-katholischen Kirche eine Todsünde. Es gibt ja 7 Todsünden. Hochmut, Zorn, Trägheit, Habgier, Völlerei, Wollust und Neid. Und das Verrückte ist, Neid ist die einzige dieser Todsünden, die keinen kurzfristigen Gewinn hat. Wollust und Völlerei und all die Dinge, die haben wenigstens kurzfristigen Gewinn. So ein fetter Ranzen während dem Essen, wow, das tut gut. Naja, natürlich ein Ranzen weh, aber wie auch immer. Aber beim Essen, das tut gut. Neid hat keine Momente des Glücksgefühls. Man schadet den anderen und vor allen Dingen sich selber. Es gibt ein Gebet in der alten Kirche und das ist so wie die Nagelprobe, ob ich neidisch bin oder ist. Und das Gebet heißt, Gott gebe allen, die mich kennen, 10-mal mehr, als sie mir gönnen. Ich sehe gerade den Thomas Kille und ich bete, Gott gib dem Thomas Kille 10-mal mehr, 10-mal mehr, als er mir gönnt. Und wenn ich das beten kann, dann bin ich auf einem guten Weg. Mag nicht so offensichtlich sein. Manches verwechseln wir auch Neid mit Ungerechtigkeit. Wir sagen, es ist ungerecht, dass der Johannes so viel Geld verdient. Es ist nicht ungerecht, sondern wir sind neidisch. Also da müssen wir mal ganz ehrlich in uns hineinhorchen. Ist es nicht der Neid, dass wir sagen, das ist ungerecht, dass... Vor ein paar Jahren war eine Hochzeit in der tiefsten Schweiz, irgendwo im Emmental, so irgendwo Chunkys Boden, hört sich ähnlich an wie Jay Masicki, Chunkys Boden, Martina kennt's. Und der geheiratet hat, hat gesagt, er wünscht sich, dass alle, die kommen, möglichst mit einem BMW kommen. Gesagt, getan, ich habe jemanden gefragt aus unserer Gemeinde, ob er mir seinen BMW leiht, denn ich müsste dorthin als Prediger und ich sollte ja Vorbild sein, brauche einen BMW. Jetzt fahre ich dahin mit dem schönen BMW, so richtigen Reifen, also richtigen Reifen, nicht wie meiner so richtig. Leicht übertrieben so. Und ich fahre dahin. Und dann haben die anderen das anders verstanden. Die haben auf das Opel-Emblem haben die einfach ein BMW-Abzeichen geklebt. Jetzt standen lauter solche BMWs dort und ich kam mit so einem BMW. Das Erste, was war, als ich ausgestiegen bin, kam einer her und sagte, Pastor müsste man sein. Dann könnte man... Dann könnte man auch so einen BMW fahren. Und ich habe gedacht, fange ich jetzt an, der gehört mir nicht. Ich fahre ja nur einen Opel. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so mit so einem BMW jetzt, ich habe es falsch verstanden, aber wenn ich das gewusst hätte, habe ich dann entschieden und gesagt, ja, so ist's halt. Pastor müsste man sein, man könnte BMW fahren. Neid, Neid, Neid. Die Nagelprobe ist, Gott gebe allen, die mich kennen, 10-mal mehr, als sie mir gönnen. Könnt ihr mal überlegen, kann ich das für jeden beten? Mein Nachbar, der heißt Reinhold, Gott schenk du dem Reinhold 10-mal mehr, als er mir gönnt. Neid, eine tödliche Schuld und Sünde, die entlang der römisch-katholischen Lehre nicht vergeben werden kann. Ist nicht ganz so von der Hand zu weisen. Neid ist wirklich etwas ganz Tragisches, ein Krebsgeschwüreiter. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie bekommen wir ein gelassenes Herz? Wie kann es gelingen, dass wir diesen Neid, dieses eklige, gelbe, klebrige Geschwür loswerden? Kann es gelingen? Und das Erste ist, Neid ist eine Frage der Identität. Das ist das Entscheidende, das quasi wie über allem steht. Neid ist eine Frage der Identität. Wer bin ich? Wer bin ich? Könnt ihr auch sagen, was kann ich? Zu was bin ich befähigt? Wer bin ich? Wem gehöre ich? Wenn die Frage nicht geklärt ist, bin ich immer abhängig vom Vergleichen. Ich vergleiche immer mit anderen. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, vergleiche ich immer mit anderen. Ich muss mich ja irgendwie definieren über mein Bankkonto, über mein Geld. Und wenn die anderen mehr haben, bin ich immer weniger als die. Neid ist zuerst eine Frage der Identität, wer bin ich? Und Paulus schreibt, und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie haben Gott nicht anerkannt, sie weigerten sich, Gott anzuerkennen. Das ist das Grundproblem. Und er liefert sie einem verworfenen Denken aus. Sie sind voll von Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid. Neid ist eine Frucht dessen, dass wir Gott nicht anerkennen, dass wir nicht sagen können, Jay Masiki, Ehre sei Gott. Gott steht über allem in meinem Leben. Und weil sie das nicht tun, ist ihr Denken verfinstert, übersetzen andere, dunkel geworden. Sie können nicht mehr normal denken. Und der Neid tut sein Werk in ihnen. Und Paulus schreibt weiter, sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt, also die Rechtsordnung Gottes bestimmt, wer so handelt, verdient den Tod. Und von daher, ist jetzt nicht mehr auf der Folie, von daher kommt auch mit der Gedanke der Todsünden. Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt, wer so handelt, verdient den Tod. Und trotzdem tun sie es nicht nur selber, sondern sie freuen sich, wenn sie andere auch dazu motivieren können. Krass, zu morden, zu streiten, neidisch zu sein. Das ist der Geist dieser Weltzeit. Der freut sich, wenn er das Destruktive, das Zerstörende streuen kann. Und Die Definition von Todsünde, ich will hier nicht römisch-katholisch jetzt werden, aber die Definition ist, wenn jemand wissentlich und absichtlich, willentlich diese Dinge tut, gibt es irgendwann keinen Weg mehr zurück. Das ist kein Kavaliersdelikt, Neid. Und deshalb ist der erste Schritt ist eine radikale Umkehr zurück zu Gott. Die Neider verweigern Gott die Anbetung, sie verweigern ihn und sagen, wir anerkennen Gott nicht als Gott. Sie drehen ihm oder kehren ihm den Rücken zu. Und die Frucht sind diese Dinge, unter anderem Neid. Gott anerkennen, radikale Umkehr, Gott als Gott anerkennen. Zurück in unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist, aus der Beziehung zu Gott zu leben als seine Kinder. Das ist unsere Bestimmung, unsere tiefste Bestimmung. Nicht, was wir tun, sondern unser Sein. Wir sind Gottes Kinder. Ohne Beziehung zu ihm rutsche ich unweigerlich in die Neidfalle. Und an dem Punkt dürfen wir uns nichts vormachen. Wir können nicht ein bisschen an ein paar Rädchen drehen. Nachher drehe ich noch an drei Rädchen. Aber das alleine genügt nicht, wenn die Basis, die Grundeinstellung, wenn die nicht passt. Wenn wir nicht zurückkehren zu Gott und sagen, Gott, du bist mein Gott. Wenn wir die Vergebung von Jesus nicht annehmen und neu anfangen mit diesem Gott, werden wir die Kurve aus der Neidfalle nicht bekommen. Kain wandte sich von Gott ab. Wir lesen dort ein ganz starkes Bild. Und Kain stierte auf den Boden, lesen wir. Kain stierte auf den Boden, als er erfahren hat, dass das Opfer von Abel angenommen wurde. Er stierte auf den Boden. Wahrscheinlich sind die Hände zu Fäusten verkrampft. Und Gott sagt zu ihm, Kain, warum stierst du auf den Boden? Hebe den Blick, könnte sagen, hebe den Blick zu mir. Denn die Sünde lauert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Die Sünde der Eifersucht und des Neids, die lauert vor deiner Tür. Und wenn du nur auf den Boden stierst, ist wie wenn Gott sagen würde, schau mich an, mach keinen Scheiß, Kain. Schau mich an. Aber keiner hat auf den Boden gestiert. Und wir kennen das aus dem Zwischenmenschlichen. Wenn ich mit meiner Frau Ärger habe, dann schaue ich sie nicht so gerne an und schon gar nicht lächelnd und freundlich. Dann schaue ich an ihr vorbei und dann sage ich, Regina, so geht's nicht noch einmal. Sie sagt, Thomas, schau mich an. Und ich sage, nein. Und Gott sagt, Thomas, schau mich an. Schau mich an. Mach keinen Mist. Schau mich an, bitte. Es ist eine Beziehungsangelegenheit. Schau mich an. Schau mich an. Anerkenn mich als Gott. Und es wird gut. Das ist der erste Schritt. So wird mein Herz gelassen. Wir haben gesungen, du machst alles neu im ersten Lied, im Intro. Du, was ich korrekt sage, du machst alles neu. Gott, du machst alles neu. Wenn der Neid aufkommt, schaue ich zu dir. Der erste Schritt. Der zweite ist aus der neu empfangenen Identität mit den empfangenen Gaben dienen. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein, schreibt Petrus. Jeder soll mit der Gabe dienen, die er empfangen hat. Dahinter steckt die Frage, was kann ich eigentlich? Ich schaue nicht auf den anderen, was der kann und ich nicht, sondern ich schaue, wer ich bin und was ich kann. Und das setze ich ein. Und so gehe ich der Neidfalle unter anderem nicht auf den Leim. Begabter Musiker, der soll Gitarre spielen, singen und nicht auf seinem Stuhl sitzen und denken, wieso macht der Musik, wieso macht der Musik, wieso eigentlich der? Neidisch werden, sondern was kann ich Und wozu bin ich begabt? Wozu hat Gott mich befähigt? Und wer das nicht lebt, seine Gaben nicht auslebt, der ist immer gefährdet, dass er in die Neidfalle tappt. Weil er beim anderen ist und nicht bei sich und sagt, das kann ich, dazu bin ich befähigt und das tue ich gerne. Und das gibt Erfüllung und Dankbarkeit. Beim IGW, wo ich unterrichte, Institut für Gemeindewachstum und Weltmission, da gibt es auch so etwas Ekelhaftes. Und das Ekelhafte ist, dass alle Dozenten werden bewertet von den Studenten. Du hast zwar nicht die Namen der anderen, aber du hast so, wo du durchschnittlich bist und wo du überdurchschnittlich bist und wo du unterdurchschnittlich bist. Und ich schaue das gar nicht so gern an. Da gibt es ein paar Bereiche, da bin ich unterdurchschnittlich. Und wenn ich dann bete, Gott, gebe allen Dozenten, die ich kenne, das Zehnfache von dem, was sie mir gönnen. Das ist ein sauber, tolles Gebet. Denn es geht ja um die Studenten beim IGW und nicht darum, ob ich ein toller Dozent bin, sondern es geht, dass die zugerüstet werden. Und da merkt man, wie Neid eigentlich zerstörerisch ist. Und man ja dann geneigt ist zu sagen, ja, der eine, der da aus Wiedenes da war letzte Woche, die haben auch so eine sonderbare Lehre. Das klingt so toll und jeder nimmt es auf und freut sich und findet es toll. Aber eigentlich ist es eine ganz schöne Irrlehre. Also nebenbei bemerkt. So redet der Neider. Eine ganz, ganz verrückte Sache. Mit den Gaben dienen, die ich empfangen habe. Und die ganze Diskussion, die Paulus mit Neid führt, ist im Zusammenhang mit den Gaben. 1. Korinther 12. Beneidet und fresst einander nicht, sondern dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Unter Christen Neid ohne Ende. Es gibt manche Dinge, ich bin heute ganz offen, sag's mal ganz offen, es gibt manche Dinge, die sage ich nicht unter Christen. Und die sage ich nicht hier, weil ich Angst habe, dass ich beneidet werde. Und es ist eigentlich obertraurig. Obertraurig. Statt dass ich sagen kann, hey Leute, so und so hoch ist meine Lebensversicherung und die wird fällig. Und dann machen wir ein rauschendes Fest. Sage ich lieber nichts. Vergrab's Geld daheim. Im Felsenkeller. Und kriege nachher von Jesus noch Rüge.